ARD. SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: vom Umgang mit sozialen Medien. Welchen Schutz brauchen Kinder und Jugendliche? Das wollen wir heute diskutieren mit Antje Eilroggen am Mikrofon. Aufmerksamkeitsprobleme, Hass im Netz, fehlende soziale Kontakte im echten Leben, all das können Auswirkungen von sozialen Medien sein. Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet, das belegen mehrere wissenschaftliche Studien mittlerweile. Der Anstieg der psychischen Probleme ist längst auch zu einem umfassenden gesellschaftlichen Problem geworden und deshalb hat sich die Politik des Themas angenommen. In Ländern wie Australien, Frankreich und Großbritannien und auch in Deutschland. Gestern hat die Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt ihre Handlungsempfehlungen vorgelegt. Die Kommission verfasste ganze 56 Empfehlungen. Was sind die wichtigsten Empfehlungen der Kommission und wie können wir insgesamt für mehr Schutz sorgen? Darum soll es in diesem SWR-Kulturforum gehen mit folgenden Gästen. Caroline Bechmann, sie ist Psychologin und systemische Familientherapeutin und als Mitglied des Berufsverband Deutscher Psychologen und Psychologinnen dort auch in einer Arbeitsgruppe aktiv. Mit dabei ist auch Nina Kolleck, sie ist Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Uni Potsdam. Ich grüße Sie. Und ich begrüße auch Erik Sigjol. Er ist stellvertretender Generalsekretär der Bundesschülerinnenkonferenz, 18 Jahre alt und hat gerade sein Abitur auf einem Gymnasium in Thüringen gemacht. Glückwunsch dazu.
Vielen lieben Dank.
Lassen Sie uns die wichtigsten Empfehlungen hier kurz skizzieren. Die Kommission hat sich für kein pauschales Verbot der Social-Media-Nutzung für Kinder und Jugendliche ausgesprochen und schlägt als Option ein Mindestalter für Social Media von 13 Jahren vor. Nina Kolleck, die Kommission hat 115 Seiten vollgeschrieben mit mehr oder weniger verständlichen Empfehlungen. Klingt das entschieden für Sie?
Also besonders entschieden sind diese Handlungsempfehlungen nicht, was aber bei dem Thema, finde ich, auch nicht verwundert. Und da in der Kommission wahrscheinlich auch Personen mit unterschiedlichen Einschätzungen der Lage sind. Ich finde aber, dass ja sie teilweise schon sehr konkret sind und dass der Bericht auch recht verständlich geschrieben ist.
Wie war die Kommission denn zusammengesetzt? Sie waren ja nicht dabei, oder?
Ich war nicht dabei. Ich bin auch froh, dass ich nicht dabei war, denn ich habe ja gerade ein Buch zu dem Thema geschrieben, ein Sachbuch. Und über dieses Sachbuch hätte ich natürlich so frei gar nicht reden können, wenn ich in so einer Kommission gewesen wäre, vermute ich mal. Aber ich bin trotzdem jetzt nicht so begeistert, was die Zusammensetzung der Kommission angeht, weil hier eben viele Bereiche fehlen aus meiner Sicht, beziehungsweise nicht so stark besetzt sind und vor allem viele der Personen, die dort in die Kommission gesetzt wurden, auch gar nicht zu den Fachexperten gehören. Es gibt etliche Kollegen in meinem Umfeld, die schon lange zu Social Media forschen und sich auch wirklich sehr gut auskennen, während eben viele Kollegen in der Kommission tatsächlich noch nichts zu dem Bereich gemacht haben, sondern eben eher klassische Kompetenzforscher beispielsweise sind. Und das Thema Social Media, Medienkompetenzen sind wichtig, aber das ist ja nur ein kleiner Aspekt. Da geht es ja um was ganz anderes erstmal noch.
Und ein Schüler, eine Schülerin, Erik Sigjol, war ja auch nicht mit dabei. Haben Sie Frau Prien mal gefragt, warum nicht?
Ja, das finden wir auch sehr schade, dass da niemand mit dabei war. Frau Prien scheint da ein Stückchen weit anderer Auffassung zu sein. Unsere Generalsekretärin Amy Kirchhoff hatte gestern einen Auftritt bei Tagesschau 24, wo sie auch kritisiert hat, dass wir als Bundesschülerinnenkonferenz, die ja doch eine sehr weit legitimierte Interessenvertretung ist, eben nicht mit einbezogen wurde. Woraufhin Frau Prien erwidert hat, dass wir als BSK ja schon mit einbezogen wurden, was faktisch einfach falsch ist. Deswegen, ihr die Frage zu stellen, würde, glaube ich, nicht viel bringen, weil sie da eine andere Auffassung hat.
Aber ist ja schon erstaunlich, denn das Papier legt ja Wert darauf, dass junge Menschen auch Eigenverantwortung tragen sollen.
Eben aus dem Grund wäre es sehr schön gewesen, wenn Jugendorganisationen mitten in diese Kommission mit einbezogen worden wären. Das war aber, wie gesagt, leider nicht der Fall.
Caroline Bechmann, wie sieht das bei Ihnen aus? Vermissen Sie psychotherapeutische Maßnahmen in dem Papier? Dazu findet man fast nichts.
Ja, also das ist wie so oft, dass die psychotherapeutisch-psychologische Sichtweise ja übergangen wird oder nicht so in den Fokus gesetzt wird. Das sind wir gewohnt, das kennen wir und wir haben ja vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen eine ganz gute Stellungnahme und Pressemitteilung, die ja schon einiges aufgezählt und auch Handlungsmaßnahmen oder Empfehlungen mitgegeben hat. Also natürlich ist es schade, zumal wir auch angeboten haben, dass wir gerne unterstützen und wissenschaftliche Expertise zur Verfügung stellen können.
Ja, da sind Sie alle drei irgendwie betroffen, dass Sie sich nicht ganz repräsentiert fühlen. Caroline Bechmann, ist es mittlerweile eigentlich evidenzbasiert, dass viele Kinder und Jugendliche durch das häufige Scrollen psychisch erkrankt sind? Oder braucht es noch Forschung?
Es braucht definitiv da noch Forschung. Wir wissen, dass, also wir können nicht komplett sagen, dass Social Media der Sündenbock für die ansteigenden psychischen Erkrankungen und Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen ist, weil das einfach ein sehr komplexer Punkt in dieser wissenschaftlichen Debatte ist. Es ist aber ein Großteil belegt durch die aktuelle Forschung, dass es Korrelationen gibt, also schon statistische Zusammenhänge, aber noch nicht so eindeutige Kausalitäten, also keine direkten Ursachen-Wirkungsketten. Aber wir wissen von den Studien her, dass die psychische Gesundheit eben von verschiedenen und vielen Faktoren abhängt, also auch noch Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Zukunftsängste, Klimawandel, Kriege und. Und Social Media ist da schon ein zentraler Treiber der psychischen Erkrankungen, eben weil wir ja aus der Forschung konkrete Wirkmechanismen der Social Media Plattformen kennen. Also wir wissen, dass Features wie zum Beispiel dieses endlose Scrollen oder auch unvorhersehbare Videos und Reels und Inhalte im Gehirn schon hohe Mengen an Dopamin ausschütten können. Und da wird natürlich das Belohnungssystem in unserem Gehirn aktiviert. Und das begünstigt zum Beispiel Suchtverhalten in einer Art und Weise. Ja.
Erik Siegiol, kennen Sie diese Effekte, dass Sie scrollen und auf einmal merken Sie, da wird ganz viel Dopamin ausgeschüttet?
Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, nein, ich kenne das nicht. Ich kenne das natürlich auch von mir privat und auch von meinen Freundinnen und Freunden. Das ist schon ein sehr reales Ding, dass man nur ganz kurz auf Insta gehen möchte und oder TikTok und dann ein paar Stunden später aufhört, das waren jetzt doch nicht nur die 30 Minuten, die ich machen wollte, sondern durchaus waren das jetzt 2 Stunden. Und danach fühlt man sich natürlich, auch wenn es davor diesen Dopaminausschüttung gab, fühlt man sich doch ein bisschen schlecht, weil man merkt, ich habe jetzt 2 Stunden meiner Lebenszeit verschwendet.
Sie haben mir in einem Vorgespräch gesagt, das war für Sie auch nicht immer so leicht, eben der Umgang mit sozialen Netzwerken. Wie würden Sie das da so einschätzen? Ging das Richtung Sucht?
Ich möchte mich jetzt nicht selbst als süchtig diagnostizieren, aber grundsätzlich sind natürlich einige Verhaltensmuster irgendwann aufgefallen, die schon in genau so eine Richtung gehen. Das ist, glaube ich, auch was sich durch die Reihe weg durchzieht bei sehr vielen Jugendlichen, dass man schon dieses Verhalten beobachtet. Wobei mir an der Stelle durchaus auch wichtig ist zu erwähnen, dass das eben nicht nur bei Jugendlichen so ist, wie das oftmals in der gesellschaftlichen Debatte gesagt wird, sondern diese Sucht sieht man durchaus auch in der Generation über uns. Dann ist es halt nicht Insta oder TikTok, sondern dann sind es halt die Facebook-Kommentarspalten. Aber das gibt es auch in Generationen über uns.
Ja, das wird vielleicht häufig vergessen, dass auch die Eltern, allgemeiner gesagt, die Erwachsenen ja auch oft ihr Handy in der Hand haben. Sieht man ja auch häufig in Restaurants, dass sich eigentlich niemand mehr unterhält. Alle sitzen am Tisch und unterhalten sich mit ihrem jeweiligen Smartphone. Nina Kolleck, ist das ein ganz gesamtgesellschaftliches Phänomen?
Ja, das sehen wir ja, dass es gesamtgesellschaftlich ist. Und die Forschung zu dem Thema ist tatsächlich auch schon sehr weit vorangeschritten, was daran liegt, dass es auch schon vor Social Media überhaupt Forschungsthema war. Es gab ja diese bekannten Still-Face-Experimente mit Müttern damals noch. Also Erziehung wurde ja immer nur auf Mütter reduziert. Aber man kann es genauso auf Väter und andere Bezugspersonen übertragen. Und da wurde geschaut, was es mit Babys macht, wenn Mütter nicht reagieren auf Grimassen oder insgesamt einfach nur ein ganz verstarrtes Gesicht haben. Und tatsächlich hat das erhebliche negative Effekte auf die Entwicklung von Kindern im Säuglingsalter. Und jetzt können wir das natürlich nicht ganz vergleichen. Also wir lassen die Kinder ja nicht verhungern. Also es ist ja nicht so, dass mit Social Media Eltern nun gar nicht mehr reagieren auf ihre Kinder und Jugendlichen. Aber es nimmt halt deutlich ab. Wir sehen das jetzt auch beispielsweise beim Kinderwagenschieben, hängen Eltern am Handy rum und auch auf Spielplätzen. Also wenn wir mal das Handy nutzen, ist es gar kein Ding. Also auch vorher haben wir mal ein Buch gelesen oder eine Zeitung gelesen. Also es ist nicht so, dass von Eltern erwartet werden kann, dass sie immer auf jede Reaktion des Kindes reagieren. Aber wenn es abnimmt, dann hat das auch Folgen für die kindliche Entwicklung. Das wissen wir aus der Forschung. Und mittlerweile gibt es da eben auch schon erste Forschungsergebnisse in Bezug auf die Nutzung von Social Media durch Eltern, die sich tatsächlich negativ auf die kindliche Entwicklung dann auswirkt, wenn Kinder und Jugendliche selbst noch gar kein Handy haben.
Caroline Bechmann, zu Ihnen kommen ja auch viele Familien und lassen sich beraten. Spielt da genau dieses Thema eine Rolle?
Ja, in ähnlicher Art und Weise, wobei aus meiner Beratungserfahrung her sind sehr, sehr viele Eltern unter anderem auch auf Social Media unterwegs, um Erziehungsratgeber zu finden, um Impulse zu finden, um den Alltag mit Kindern zu erleichtern. Und das ist schon sehr viel Handyzeit, die Eltern dort manchmal verbringen. Oder aber auch, also da kenne ich auch ganz viele Diskussionen auf Social Media, weil ich ja selbst auch auf Social Media bin.
Ja, Sie haben selber einen Kanal, liebevoll aufwachsen genau. Heißt der.
Genau, und natürlich diskutieren wir da immer mal wieder, ob es jetzt okay ist, wenn die Eltern am Spielplatz mal am Handy irgendwie was erledigen oder auch einfach mal wirklich nur was lesen, während das Kind im Sandkasten spielt, weil das ja schon noch nach außen manchmal die Wirkung hat, so oh, die Eltern hängen nur am Handy und die Eltern machen das aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, da muss man auch wirklich die unterschiedlichen Intentionen hinter dieser Handynutzung sehen. Aber ja, es gibt auch natürlich viele Eltern, die zum Beispiel am Kinderwagen schieben und dann am Handy was gucken. Ich nehme mich da gar nicht raus. Also mein Arbeitsfeld ist das Handy und ich erledige damit mittlerweile alles, egal ob E-Mails oder Beratungstermine oder Recherche oder. Und vieles reduziert sich ja mittlerweile auf dieses Handy. Also die meisten Menschen bezahlen ja mittlerweile mit dem Handy, ja.
Haben Sie Ihre eigenen Social-Media-Zeiten immer im Griff?
Phasenweise. Es war am Anfang wirklich schwierig, klar, weil die Plattformen zwingen einen ja auch mittlerweile dazu, immer mehr Content zu liefern, um sichtbar zu bleiben. Also die Plattformen wissen schon, wie sie die Konsumenten und Konsumentinnen an die Plattform ziehen. Und man muss da schon sehr drauf achten. Also ich hatte auch Phasen, da war ich sehr, sehr viel auf Instagram, um Stories zu machen und Beiträge zu schreiben. Und das kostet ja alles Zeit. Einen wissenschaftlich fundierten Beitrag über zum Beispiel die Autonomiephase oder Wackelzahnpubertät schreibt man nicht einfach mal in 5 Minuten. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Und deswegen hatte ich schon hohe Social-Media-Zeiten. Aber je bewusster man sich dessen wird, desto kritischer kann man sich auch mit den Zeiten bestenfalls auseinandersetzen, ja.
Nina Kolleck, die Kommission schaut ja auch auf die Eltern, es soll sogar 9 Paragraphen im BGB dazu geben. Und Sie wissen, glaube ich, davon, dass die PRIN-Kommission den Eltern ursprünglich noch mehr Verantwortung übergeben wollte. Tragen die Eltern nicht schon genug davon?
Ja, also ich finde es einerseits sehr schwierig, also dieses Problem zu privatisieren und zu individualisieren und immer die Schuld auf die Kinder und die Eltern so abzuwälzen, was ja auch im gesellschaftlichen Diskurs ganz schnell entsteht. Also wenn dann eine Mutter auf dem Spielplatz mal ihr Handy zückt und wenn es darum geht, einfach nur ein Buch zu lesen oder irgendwas anderes zu erledigen, was sie sonst eben woanders gemacht hätte, dann findet ja tatsächlich jetzt schon oft auch eine Stigmatisierung statt, ne? Obwohl es keinen Unterschied machen würde fürs Kind, ob sie jetzt ein Buch liest oder das Buch auf dem Handy ist. Also muss man auch einfach mal sehen, da die Kuh im Dorf lassen. Das Ganze läuft natürlich aus dem Ruder und was wir uns hier anschauen, sind auch eher die gebildeten akademischen Eltern, die dann tatsächlich auch auf Instagram irgendwelchen Influencern folgen und sich Gedanken darum machen, wie sie ihr Kind großziehen wollen. Der Großteil der Eltern tickt ja so nicht. Der Großteil der Eltern weiß nicht, welche Wirkung Medienkonsum auf Kinder hat. Und ein Großteil der Eltern setzt es auch gezielt ein. In Restaurants sieht man das manchmal, aber in anderen Gegenden und Orten wird das noch viel exzessiver betrieben als in Restaurants. Da werden Kinder und kleinste Babys schon dauerbeschallt. Und auch teilweise in den Kindertagesstätten wird der Social Media schon eingesetzt, beziehungsweise so Medienkonsum und auch YouTube zum Beispiel, diese YouTube Shorts, die dann für die Kleinen, ganz Kleinen sich eignen, damit die Erzieher mal ein bisschen Ruhe haben. Und dahingehend finde ich den Vorschlag, jetzt Eltern an sich und Pädagogen eben mehr ranzunehmen und da eben auch eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, nicht schlecht. Und ich finde tatsächlich auch, ich weiß, viele Wissenschaftler sind gegen dieses Social Media Verbot, unter 3 oder Medien, allgemeiner Medienkonsum soll ja verboten werden unter 3. Ich finde das gut, weil es nämlich auch Eltern erreicht und Erzieher erreicht in Regionen, die wir vorher so noch nicht mit einbezogen haben und weil es Eltern eben auch die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, das ist verboten. Ich will nicht, dass mein Kind mit 2 Jahren in der Kita schon vor YouTube gesetzt wird.
Ja, frag mir nochmal Erik Sigiol dazu. Wie finden Sie, das würde es helfen, wenn Eltern zur Digitalerziehung verpflichtet werden würden?
Ich habe ein Stück weit Fragezeichen, inwiefern so eine Verpflichtung tatsächlich realistisch umgesetzt werden soll. Das ist ja immer das Ding bei vielen Maßnahmen. Natürlich würden wir uns wünschen, dass es auch für Eltern da verpflichtende Fortbildungen gibt, wie wir das auch bei Lehrkräften oft fordern. Ist halt die Frage, ob man das realistisch umgesetzt bekommt. Wichtig wäre aber natürlich, Beratungsangebote zu schaffen, die auch Eltern sehr niedrigschwellig wahrnehmen können, wo sie beispielsweise nicht erst zu irgendeinem Workshop hinfahren müssen, sondern wo aktiv vielleicht Broschüren nach Hause geschickt werden oder eben bei Elternabenden an Schulen genau so ein Thema mal von Lehrkräften präsentiert wird und da ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben wird, so dass es quasi ja sehr niedrigschwellig ist und Eltern sich nicht nochmal extra mit dem Thema auseinandersetzen müssen, weil da habe ich ein Stück weit Fragezeichen, wie sehr das am Ende tatsächlich funktioniert.
Ja, Sie, die Bundesschülerkonferenz hätte sich ja stattdessen vielleicht auch gesagt, mehr Medienerziehung in den Schulen gewünscht. Glauben Sie, das wird von der Politik ausreichend gesehen oder sollen das jetzt die Eltern übernehmen?
Wir haben das Gefühl, das wird von der Politik eben nicht ausreichend gesehen. Wir sehen, wenn wir bei uns in die Lehrpläne schauen oder wenn wir zu uns direkt in die Schulen schauen, dass natürlich das Thema Medienkompetenz teilweise angeschnitten wird. Es gibt in einigen Bundesländern auch Medienunterricht. Jetzt ist meiner schon ein paar Jahre her. Ich hatte das nur in der 5. und 6. Vielleicht ist das auch mit eins der Symptome des Problems. Aber ich habe damals noch gelernt, wie man 10 Fingertippen macht und wie man PowerPoints erstellt. Und das ist natürlich jetzt nicht die Art von Medienunterricht, die es braucht. Ich muss gestehen, wie gesagt, das ist ein paar Jahre her und das hat sich inzwischen.
Aber Internet gab es da schon, ne?
Internet gab es da schon, das stimmt. Inzwischen hat sich das Ganze aber ein bisschen weiterentwickelt. Wir sind aber noch lange nicht an dem Punkt, wo wir tatsächlich genug über Algorithmen lernen, wie das beispielsweise funktioniert mit diesem dauerhaften Scrollen, warum wir quasi diese Dopaminanfälligkeit dafür haben. Das sind natürlich alles Dinge, die man in der Schule beibringen könnte, wo sicherlich ein Stück weit, ich weiß nicht, was Sie, Frau Kolleg, dazu sagen, auch genau durch diese Erziehung, genau dadurch, dass man weiß, was da gerade mit einem passiert, ein Stück weit eine Prävention stattfinden würde, genau für so eine Suchtanfälligkeit.
Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch, wie unkonkret der Bericht ist. Der ist wahnsinnig lang, aber total allgemein. Und das liegt sicher auch an der Zusammensetzung der Kommission, weil einfach in der Kommission so viele Personen sitzen, die sich bislang nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich hätte mir von so einer Kommission, also erstmal, dass so eine Kommission eingerichtet wurde, ist ja erstmal total gut. Aber ich hätte mir von so einem Bericht wirklich erhofft, also die Bestandsaufnahme war ja schon extrem schwach. Die wurde extrem kritisiert. Es wurde ein bisschen nachgebessert. Also seitenlang wird da zum Beispiel über Kompetenzen geredet, obwohl es hier um Big Tech geht. Ja, und das taucht kaum auf. Da wurde jetzt ein bisschen nachgebessert durch so einzelne Sätze. Ja, nicht die Eltern sollen verantwortlich gemacht werden. Aber das steht dann irgendwie so neben Sätzen, wo die Eltern verantwortlich gemacht werden. Und wo ich mir wirklich was erhofft hätte, wo das genau das richtige Format gewesen wäre, weil das sind alles Themen, die kann ich in so einem Sachbuch nicht unterbringen. Aber die DSGVO und die DSA, die es ja schon gibt.
Der Digital Services Act, müssen wir kurz erklären, was das ist.
Also da geht es ja darum, dass die Konzerne Dinge tun, die jetzt schon verboten sind und sie machen es trotzdem weiter. Wir alle wissen über dieses Problem. Also das, was jetzt gerade passiert, ist ja schon verboten. Und das ist ja quasi das Problem an der Wurzel zu packen. Es sind ja nicht die Eltern schuld, es sind nicht die Kinder schuld, es sind auch nicht die Schulen schuld, sondern schuld sind erstmal die Konzerne, die einfach diese Dinge tun, die eigentlich schon verboten sind. Die süchtig machenden Algorithmen, die Inhalte etc. Und das liegt daran, dass wir erstens diese Gesetze, die es schon gibt, nicht konsequent durchsetzen und zweitens, dass sie Lücken haben. Also ich hätte mir, wenn ich Bildungsministerin wäre, ich hätte mir die Kommission so zusammengesetzt, dass sie mir genau zeigt, wie wir diese Lücken füllen.
Nun nennt sich das Ganze, Empfehlungen und jetzt werden die Empfehlungen an die Regierung weitergegeben. Die muss jetzt entscheiden, oder?
Die muss entscheiden, aber wenn man so eine Empfehlungen formuliert, dann muss man sie ja so formulieren, dass die Regierung eben auch weiß, wo sie nachbessern muss. Deswegen, also das ist für mich der Sinn und Zweck einer solchen Kommission. Eine Kommission ist ja nicht das allgemeine Wissen, was durch die Medien geistert, nochmal niederzuschreiben, sondern der Sinn und Zweck ist ja, konkrete Lösungsvorschläge zu machen, die eben die Lücken füllen und die Problematiken bekämpfen, die wir gerade vorfinden. Und da wäre meines Erachtens ganz zentral gewesen, die Lücken, also konkrete Vorschläge zu machen, wie die Schwächen gelöst werden können und bewältigt werden können.
Deswegen könnte man daraus folgern, dass jetzt die PRIN-Kommission auch da einfach sagt, warten wir ab, was die EU entscheidet. Die setzt sich ja auch im Juli auch nochmal zusammen, um Empfehlungen zu veröffentlichen für Kinder und Jugendliche.
Naja, also die DSGVO ist die Datenschutzgrundverordnung, mit der haben eigentlich alle Pädagogen oder fast alle beruflich Tätigen schon zu tun, alle, die irgendwie in die Schule gehen. Ja, also es ist eine Datenschutzregelung, die auf der EU-Ebene angesiedelt ist. Und der Digital Services Act, das ist die DSA. Ein Problem, das vielleicht sehr leicht verständlich ist, ist, dass diese personalisierte Werbung weiterhin möglich ist. Und hier könnte man, hätte ich vom Bericht erwartet, dass ganz deutlich gefordert wird, dass es zu einem Verbot so einer personalisierten Werbung gegenüber von Minderjährigen kommt.
Holen wir die anderen beiden nochmal mit rein. Genau, Sie stimmen zu, Frau Bechmann. Vielleicht Absolut. Ist auch Teil des Problems, dass eben unser Thema hier sehr umfassend ist. Wir haben schon gesagt, es umfasst unsere ganze Gesellschaft, unser ganzes Leben und dringt ja auch in unser Leben ein. Wie will man daraus Empfehlungen gießen?
Schwierig. Also der BTP schlägt ja auch, ich sag mal, ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor. Und das sind ja die Kernforderungen schon, dass die Plattformen selbst die Verantwortung mehr übernehmen müssen, ja. Dass nicht die Kinder oder die Eltern die Hauptlast tragen sollen, sondern tatsächlich die Tech-Konzerne müssen gezwungen werden, ihre Algorithmen offenzulegen, damit zum Beispiel verschiedenste Kontrollinstanzen oder Aufsichtsbehörden deren Funktionsweise und Auswirkungen überhaupt auf den Konsumenten erstmal überprüfen können. Also es ist ja eine unfassbare Intransparenz und Komplexität der Algorithmen und so richtig weiß man ja auch nicht, wie die funktionieren. Und da wäre zum Beispiel eine Maßnahme gewesen zu sagen, man verpflichtet zu einer Offenlegung.
Die Plattformen zu einer Offenlegung, wie diese Algorithmen, diese Empfehlungssysteme genau funktionieren.
Genau, wie die Funktionsweise ist und vielleicht auch so ein bisschen deren Entscheidungslogiken, ja, was wird wann, wem, wie ausgestrahlt, um dann weiter forschen zu können, wie denn die Auswirkungen auf Nutzende sind.
Glauben Sie, das könnte die Gefahr psychischer Erkrankungen eindämmen, die durch Social Media passieren können?
Es könnte zumindest dazu beitragen, dass wir dazu mehr forschen können und auch schon viel früher in Richtung Medienkompetenz ansetzen können. Ich bin kein Freund von allgemeinen Verboten, weil das ganz oft nicht die Ursache behebt, sondern einfach nur so ein bisschen die Verantwortung und das Problem verschiebt. Aber je mehr wir Social Media mit all deren Funktionsweise verstehen, desto besser können wir forschen und desto besser können wir ja auch Familien und Einrichtungen unterstützen und begleiten und Angebote eben für Eltern, niedrigschwelligere Angebote für Eltern anbieten. Das kann ja auch in Form von einem Newsletter sein. Das kann im Kindergarten zum Beispiel Elterngespräche sein, Elternabende, damit man möglichst viele Familien erreicht. Es kann aber auch eine bundesweite Kampagne sein, um eben Erwachsene diesbezüglich so aufzuklären, dass sie die Kinder besser aufklären. Und ich finde es auch ein wichtiger Punkt. Wir reden die ganze Zeit ja über ein Social-Media-Verbot bei Kindern und Jugendlichen und vergessen eigentlich, dass die meisten Erwachsenen selbst nicht ausreichend Medienkompetenz besitzen, entsprechend Schwierigkeiten haben, ihren Kindern das entsprechend verantwortungsbewusst beizubringen.
Ja, da soll ja auch nachgebessert werden. Sie nannten gerade die Kita. Da soll es ja jetzt ein Seepferdchen-Zertifikat geben, das sich allerdings auf die künstliche Intelligenz bezieht. Aber auch in die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher soll endlich mal ein Schwerpunkt auch auf der Medienerziehung liegen. Reicht das aus, Erik Sigiol? Könnten Sie sich das vorstellen, dass dadurch ein größeres Bewusstsein von Anfang an entsteht?
Die Hoffnung ist natürlich da, dass dadurch ein größeres Bewusstsein entsteht. Man sollte aber natürlich mit Nachdruck drangehen, das dann nicht nur bei der Kita zu belassen, sondern spätestens dann auch in den Schulen mit anzubringen. Mhm. Und das eben nicht nur so als unverbindliche Empfehlung. Also klar, logisch, das war die Aufgabe der Kommission, jetzt diese Empfehlungen zu machen. Aber wichtig ist in der Politik, dass am Ende auch in den Ländern, weil Bildung ist ja Ländersache, dann auch umgesetzt wird und eben Medienkompetenz als verpflichtend angesehen wird und es eben verpflichtenden Medienunterricht gibt, was ja momentan noch nicht wirklich der Fall ist. Was auch so ein Stück weit ja eine sehr große Symptomatik des Problems Schule ist, dass wir einfach sehr viel mit Inhalten in der Schule zu tun haben, die einfach nicht alltagsrelevant sind. Und gerade Medienkompetenz gehört ja in der heutigen Zeit als ja Beispiel schlechthin mit dazu von Dingen, die wir lernen müssen, gerade wenn es beispielsweise auch um KI geht, was ja auch auf Social Media immer und immer mehr wird.
Welches Fach würden Sie denn eintauschen, wenn es nach Ihnen ginge?
Wir wollen da keine Fächer gegeneinander ausspielen. Das Mandat habe ich auch gar nicht, das jetzt hier zu sagen. Aber natürlich könnte man sich Lehrpläne anschauen, überlegen, welche Inhalte sind uralt, welche Inhalte braucht man heute tatsächlich noch als vielleicht Grundlagenwissen, als das braucht man später auch im späteren Leben, und welche Inhalte sind mehr oder weniger ja einfach da und das ist historisch gewachsen, aber inzwischen einfach nicht mehr sonderlich sinnvoll. Das ist eine Frage, an die sollte man relativ offen rangehen und sich das mal anschauen, und je nachdem, was man dann am Ende rausbekommt, sollte man schauen, wo man eventuell Stunden kürzen kann. Aber wir wollen, wie gesagt, keine Fächer konkret gegeneinander ausspielen, sondern appellieren primär daran, Lehrpläne ein Stück weit zu entschlacken und die dadurch frei gewordenen Stunden dann für sinnvollere Themen zu nutzen.
Sie hören das SWR Kulturforum heute zum Thema vom Umgang mit sozialen Medien. Welchen Schutz brauchen Kinder und Jugendliche? Und darüber sprechen hier Nina Kolleck, Bildungsforscherin an der Uni Potsdam, die Psychologin Caroline Bechmann und der stellvertretende Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Egis Sigiol. Den hörten Sie gerade. Nina Kolleck, Sie haben Ihr Buch schon erwähnt. Darin geben Sie ja auch Informationen ab zur Bindungstheorie und Social Media. Freundschaften haben sich ja verändert durch die sozialen Medien und das, glaube ich, doch relativ subkutan. Man empfindet als älterer Mensch Kinder und Jugendliche irgendwie anders. Liegt das daran, dass sie einfach mit Social Media groß geworden sind?
Ja, das liegt erstmal daran, dass wir junge Menschen generell immer anders empfinden. Und es war auch schon früher so, als wir jung waren, da wurden wir auch als anders empfunden, auch wenn es noch gar nicht Social Media gab. Also zumindest in meiner Kindheit gab es Social Media noch nicht. Und es liegt einfach daran, dass generell so ältere Menschen kritisch auf jüngere Menschen schauen und jüngere Menschen ja auch kritisch auf ältere. Das hatten wir ja sogar schon bei Platon und Aristoteles, und das heißt immer ganz schnell, die junge Generation ist faul und unbrauchbar und so weiter. Solche Bücher werden ja auch immer Spiegelbestseller, Generation lebensunfähig etc. Wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass Social Media eben nicht vergleichbar ist mit einem Medikament. Und die Forschung kommt da teilweise gar nicht hinterher. Denn Social Media wirkt nicht wie eine Kopfschmerztablette oder vielleicht besser vergleichbar eine Fußpilzsalbe, die man dann irgendwie jeden Tag draufschmiert und dann irgendwann ist der Fußpilz weg. Sondern Social Media wirkt ja quasi unter der Oberfläche. Social Media wirkt auf die Sozialisation, auf die Identitätsbildung, auf die Werte, auf die Gefühle, auf das, was wir mit Scham verbinden oder nicht mit Scham verbinden. Und das sind Veränderungen, die passieren schleichend und oft unbemerkt und nicht auf einmal ganz plötzlich messbar, nicht immer messbar. Man kann sie sicher messen, aber über einen viel längeren Zeitraum. Die tiefsten Veränderungen, und man sagt ja auch immer, die gefährlichsten Veränderungen sind die, die man erstmal gar nicht bemerkt. Und dazu zähle ich auf jeden Fall auch Social Media. Das ist auch so die Hauptthese meines Buchs, dass Social Media unser Bindungssystem auf den Kopf stellt, also den Kern des Menschseins, den Kern des Lebens, stellt es auf den Kopf. Und dadurch werden Menschen anfälliger für psychische Erkrankungen, aber auch für Radikalisierung und Polarisierung.
Und diese subkutanen Veränderungen, Caroline Bechmann, die kommen bei Ihnen an. Spüren Sie die bei Ihren Klienten, Patientinnen?
Also ich berate ja meistens Eltern noch von jüngeren Kindern. Und ich kriege das aber von Kolleginnen ganz arg mit, also Psychotherapeuten, Therapeutinnen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Therapeutinnen berichten tatsächlich davon, dass verschiedenste psychische Störungen schon ein Stück weit im Zusammenhang mit Social Media gestiegen sind. Also neben Depressionen und depressiven Verstimmungen natürlich auch sowas wie Angststörungen und soziale Ängste, also FOMO, dass man Angst hat, zum Beispiel was zu verpassen, und der Druck auch immer alles mitzubekommen und auch der Druck immer erreichbar sein zu müssen. Dann natürlich auch sowas wie Suchtverhalten und Abhängigkeit, also zu exzessiver Internetgebrauch, aber auch Körperbildstörungen und Essstörungen, Schlafstörungen und auch soziale Isolation und Einsamkeit treten häufig auf. Ja, davon berichten sehr viele Kollegen und Kolleginnen.
Das ist die eine Seite, die sich dann gegen sich selbst richtet. Aber es gibt ja auch viele, die ganz aktiv mobben, drohen oder ghosten. Was macht man da? Also die Empfehlungen schlagen ja vor, auch Polizei mehr als bisher dagegen vorzugehen. Zum Beispiel auch eine Art Kinder-Online-Wache zu etablieren. Erik Sigiol, glauben Sie, dass Schüler und Schülerinnen so ein Angebot nutzen würden? Oder ist die Hemmschwelle zu groß, das zu tun?
ist natürlich unglaublich schwer, das zu beurteilen. Ich kann mir persönlich durchaus vorstellen, dass die Hemmschwelle dafür ein Stück weit zu hoch ist. Es gibt ja auch jetzt schon die Möglichkeit, Anzeigen zu stellen bei Beleidigungen im Internet. Auch das wird ja relativ selten gemacht, meines Kenntnisstands nach. Deswegen ist natürlich die Erwartungshaltung ein Stück weit, dass auch das sehr selten in Anspruch genommen wird. Zumal man generell die Frage stellen sollte, inwiefern so eine Polizeipräsenz im Internet am Ende tatsächlich die Lösung ist, weil auch das natürlich nur eine Symptombekämpfung ist und wir auch hier viel stärker da ansetzen sollten, dass es eben gar nicht erst zu solchen Fällen kommt, die dann eben im Zweifel von der Online-Polizei etc. verfolgt werden können. Was man unter anderem natürlich auch durch eine Stärkung der Klassengemeinschaft zum Beispiel, weil so ein Cybermobbing ja oftmals in der Klasse intern passiert, dass man eben darauf ein Stück weit mehr setzen sollte.
Ja, ich wollte mit Ihnen noch einen Fall besprechen. Die kennen die alle. Es ist eine Grundschule irgendwo in Deutschland und auf einmal steht da auf dem Klo, morgen kommt es zu einem Amoklauf. Dann sind alle alarmiert, die Kinder müssen zu Hause bleiben, die Polizei kommt und dann kommt am Ende raus, das war eine Challenge, eine TikTok-Challenge. Was hätte geholfen, das Ganze zu verhindern? Was würden Sie sagen, Nina Kolleck?
Also das Problem an diesen Challenges ist ja vor allem, dass Jugendliche generell zu sowas tendieren, weil in der Adoleszenz eben ja das Gehirn so gepolt ist, dass explizit viele junge Menschen eben nach Risiken suchen. Und wenn Social Media dann diese Challenges so präsentiert, die ja dann teilweise auch sehr stark verharmlost werden, dann fühlen sich da viele zu angefeuert, da eben auch mitzumachen. Also einerseits, um Likes zu generieren und andererseits eben auch, um diese Risikofreude auszutesten. Das haben fast alle Jugendliche und alle, die durch die Pubertät gegangen sind, die können sich vielleicht auch noch an die ein oder andere Sache erinnern. Von daher, hier gelingt es eben Social Media wieder so durch ausgefeilte Strategien, ja, Menschen zu überlisten, muss man einfach sagen. Und hier eben Influencern, ja, hier eben auch mit den Bedürfnissen von Menschen zu spielen und die gegen sie auszuspielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt eine Polizeipräsenz wirklich so viel ausrichten könnte. Das Einzige, was ich da als sinnvoll achte, sind wirklich so Digital Social Workers, die in den sozialen Medien selber unterwegs sind und dort eben auch riskante Tendenzen ausfindig machen, beziehungsweise brauchen wir auch gar nicht unbedingt Sozialarbeiter dafür, sondern normalerweise müssten die Plattformen uns ja die Daten zur Verfügung stellen. Bei TikTok geht's tatsächlich. TikTok, wir arbeiten selber auch mit TikTok-Daten. Und hier können wir ja auch besondere Trends eben nochmal auf viel schnellerem Wege als Wissenschaftler identifizieren und erkennen.
Vielleicht brauchen wir da so eine Art Safer Spaces, also so sichere Räume, in denen man sicher sein kann. Gibt es schon solche Modelle, Caroline Bechmann? Wissen Sie das?
Also meiner Meinung nach, was es da aktuell gibt und wie es da aktuell geht, da bin ich gar nicht so in der Kenntnis. Aber was das natürlich aufzeigt, was wir an so einem Beispiel ja wieder sehen, ist die Tatsache, dass die Algorithmen bestimmten Art von Content, der Emotionen aktiviert, die ein hohes Arousal mit sich bringen. Das kann Wut, das kann Ekel, das kann Neugierde, ja, sein, dass diese Art von Content häufiger ausgestrahlt wird. Und natürlich sind dann solche Challenges, die ein bisschen gefährlich sind und ein Stück weit ja auch Mutproben sind, die werden dann unter Jugendlichen häufiger ausgespült. Da schaut ein Jugendlicher mal irgendwie 3 Sekunden dieses TikTok-Video und bekommt diese Challenges einfach nur noch gezeigt. Und da wäre auch wieder so ein Aspekt, wo man definitiv bei den Plattformen anfangen müsste und da bestimmte Stopper einbauen müsste, dass bestimmte risikobehaftete Inhalte gar nicht so gezeigt werden. Und ein anderer Hebel ist dann natürlich auch so ein bisschen die pädagogischen Fachkräfte. Also sowas Intensives kennen wir jetzt noch nicht aus dem Kindergarten, aber natürlich fangen auch schon im Vorschulalter Kinder an, bestimmte Mutproben zu machen. Und wenn wir einfach von Anfang an eben mit diesen Mutproben und mit dieser Neugier und mit diesen Tendenzen umgehen und da bestimmte Dinge vielleicht auch ein bisschen umlenken oder auch wieder auf andere Vorbilder setzen, dann könnten wir da einen Raum schaffen, wo Kinder sich in der Hinsicht, ich sage jetzt mal, ausprobieren können, ja. Mhm. Ist ja auch immer ein Raum, wo Kinder sich ausprobieren dürfen und da auch mal cool sein dürfen, aber eben ohne diese wirklichen krassen Konsequenzen, wie jetzt zum Beispiel das Toilettenbeispiel.
Mhm. Erik Siegjol, jetzt haben wir wirklich über die krassen Dinge gesprochen mit Verboten, Polizei, die Plattformen, die kann man ja auch nicht so leicht greifen. Aber gibt es nicht auch so eine Art Selbstregulierung bei Ihnen, den jungen Menschen? Sie können doch einfach mal abschalten, oder? Wenn zu viel wird, das geht doch auch.
Das ist eben wegen dieser Algorithmen, die diese ja, suchtartigen Prozedere im Hintergrund haben, tatsächlich durchaus schwierig. Selbstregulation kann man natürlich im schulischen Kontext auch ein Stück weit beibringen. Auch das wird momentan aber insgesamt noch zu wenig gemacht, wobei das auch insgesamt ein sehr sinnvoller Baustein wäre, wenn wir über die mentale Gesundheit von jungen Menschen, gerade auch von SchülerInnen reden, auch da ein Stück weit Dinge beizubringen. Auch da sehen wir, dass die Zahlen katastrophal sind, was die mentale Gesundheit angeht.
Das ist ein Thema für Sie, ne? Für die Bundesschülerkonferenz. Sie kümmern sich um die mentale Gesundheit.
Ist für uns ein sehr großes Thema. Wir haben seit Mai letzten Jahres eine große Kampagne dazu laufen mit dem Namen Uns geht's gut? Fragezeichen, wobei das natürlich eine sehr rhetorische Frage ist, weil wir die Antwort darauf kennen. Ja. Wenn wir uns das Deutsche Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung anschauen, sehen wir, dass 28% der jungen Menschen sagen, dass ihre Lebensqualität, schlicht und einfach beschissen ist. Mhm. Und das natürlich besorgniserregende Zahlen, weshalb wir gesagt haben, wir wollen dieses Thema auch in der Öffentlichkeit noch größer machen, um da quasi diese gesellschaftliche Awareness für zu schaffen, in der Hoffnung, dass da am Ende auch in der Schulpolitik was passiert.
Noch eine Frage an Sie. Ich finde den Ansatz ganz interessant, dass die Kommission eigentlich nicht mit ihren Empfehlungen aufhört. Also die sagen jetzt nicht, nach 18 ist alles gut. Wie sieht das bei Ihnen aus? Fühlen Sie sich jetzt sattelfest oder laufen die Gefahren einfach weiter, auch wenn man die Schule verlässt?
Also ich muss sagen, wenn ich mein Ich von einem Jahr vergleiche und mein Ich jetzt, hat sich da nicht groß was getan, auch wenn inzwischen die 17 zu einer 18 geworden ist. Und ich würde auch grob sagen, dass wenn ich mir mein Ich von mit 16 vielleicht noch anschaue oder mit 15, dass da natürlich ein Stück weit Änderungen gab, weil man reifer geworden ist, weil ich mich in dem Kontext natürlich auch selber mal mit dem ganzen Thema sozialen Medien auseinandergesetzt habe, wie diese Algorithmen im Hintergrund funktionieren. Deswegen natürlich ist da ein Stück weit auch die Awareness bei mir gekommen. Das ist auch bei einigen Jugendlichen so. Am Ende hängt das aber dann doch sehr stark davon ab, wie viel Interesse man für das Thema hat und wie sehr man sich auch selbst damit beschäftigt. Und ich glaube, dass das reine Heranwachsen da jetzt keine allzu großen Unterschiede machen dürfte, sodass man dann quasi mit 18 nicht unbedingt mehr gewappnet ist als mit 16 oder 17.
Was haben Sie denn dafür getan?
All in all mich mit dem Thema befasst, rausgefunden, wie diese Algorithmen funktionieren und dann nimmt man das Ganze auch ein Stück weit deutlich bewusster wahr, wenn man quasi sieht, mir wird hier gerade wieder ein Reel vorgeschlagen auf Instagram und dann tippe ich drauf und dann merke ich teilweise schon nach 2 oder 3 Mal Scrollen, halt, ich merke genau, was hier gerade passiert. Das sollte eigentlich nicht passieren, das mache ich gerade nicht aus freien Stücken, sondern das mache ich, weil die Plattform mich dazu verleitet und also man könnte es jetzt ganz abstrakt sagen, man ist in dem Moment ja gar nicht man selbst. Mhm. Aber sowas ist zum Beispiel passiert, sodass ich dann quasi auch gesagt habe, halt, das möchte ich nicht. Ich möchte hier gar nicht in diesem bewusstlosen Zustand sein. Deswegen schließen wir die App lieber mal wieder.
Ja, wenn wir das jetzt nochmal richten an die Familien, Caroline Bechmann, was können wir für die Familien tun, damit die wieder zugewandter miteinander umgehen können, ohne dass das Smartphone immer dazwischen hängt?
Aufklärung. Also wirklich das, was wir ja schon ganz am Anfang hatten, über das Phänomen, also über diese digitale Welt aufklären, welche Konsequenzen das trägt, sich das auch bewusster machen, vielleicht auch Impulse mitgeben, um sich das bewusst zu machen, vielleicht mit verschiedenen Tools auf dem Handy, die im Hintergrund irgendwie die Zeit, die man gerade in einer App verbringt, deutlich machen, dass man eben diesen Verlust des Zeitgefühls wieder bewusst machen kann oder auch darüber aufklären, einfach wie diese Algorithmen funktionieren und warum wir zum Beispiel so immer scrollen und damit nicht aufhören können oder warum uns vor allem negative Nachrichten ausgestrahlt werden und was das mit unseren emotionalen Belastungen macht und was wir dagegen tun können. Also tatsächlich ganz klare Aufklärungsarbeit auf verschiedenen Ebenen, in Kindergärten, Krippen, Schulen, Elternberatungsstellen, auf Social Media, in Büchereien, also in allen Orten, in denen eben Menschen aufeinandertreffen und miteinander sprechen, Plakate aufhängen und auch viel leichter Unterstützung und Hilfemaßnahmen mitgeben, die auch nicht schambehaftet sein müssen. Also wenn man zu viel Social Media und Handyzeit hat, darf man sich da nicht schämen, weil wir tappen alle gefühlt in diese Falle.
Nina Kolleck, Sie haben die Plattform ganz besonders im Visier. Wie kann man die erreichen? Wie kann man erreichen, dass diese großen Intermediäre da einfach auch Gesprächspartner werden? Ist das naiv gedacht oder sehen Sie eine Chance?
Naja, das ist, glaube ich, naiv gedacht. Ich meine, das ist deren Geschäftsmodell. Die machen damit Milliarden. Man kann sich mit denen an einen Tisch setzen. Aber fast denke ich, dass es Zeitvergeudung ist. Also ich habe nichts dagegen, mich mit, also wenn sich unsere Regierung, also mit mir werden die gar nicht sprechen wollen, aber wenn sich die Regierung mit denen an einen Tisch setzt und gemeinsam was aushandelt, aber denen geht es tatsächlich um darum, die weltweit reichsten Menschen und wohlhabendsten und einflussreichsten Menschen und Konzerne zu sein. Das ist ihr Ziel. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass dann tatsächlich auch Maßnahmen umgesetzt werden, die einen wirklichen Unterschied machen. Also für mich geht es hier tatsächlich um Gesetze, um eine Nachschärfung der vorhandenen Gesetze und um eine konsequente Umsetzung der bestehenden Gesetze. Und dann sind wir einen enormen Schritt weiter. Wir müssen uns halt wirklich überlegen, von wem wir hier regiert werden wollen. Wollen wir weiterhin in einem demokratischen Land leben? Wollen wir in einem Land leben, in dem psychische Gesundheit ganz oben steht? Oder wollen wir tatsächlich, dass Konzerne hier weiter regieren, denen es nicht um unsere psychische Gesundheit geht und denen es auch nicht um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht?
Die Kommission ist ja, also die PRIN-Kommission mit der EU-Kommission ganz gut verdrahtet. Eins der Kommissionsmitglieder ist auch Vorsitzender der EU-Kommission zum selben Thema und die kommt am 13. Juli zusammen. Nina Kolleg, das könnte doch eine Gelegenheit sein, oder? Auch über die Altersbeschränkungen nochmal zu sprechen, die sind EU-weit noch nicht geregelt.
Ja, aber diese Altersbeschränkungen werden keinen Unterschied machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für Frau Prien jetzt wichtig ist, so eine Altersbeschränkung einzuführen. Aber die gibt es ja schon. Also was für ein Unterschied soll da gemacht werden? Also die Konzerne haben ja schon diese Altersbeschränkung. Unter 13 ist keine von den Plattformen erlaubt, die da hier mit einbezogen sind. Es soll jetzt eine stärkere Überprüfung geben, aber wir wissen, dass kein Mechanismus zur Überprüfung des Alters bislang wirkt. Es gibt bislang noch keinen Vorschlag, wie wir auch wirklich effektiv das Alter überprüfen können und ob das dann auch noch datenschutzkonform ist. Also hier gibt es keinen konkreten Lösungsvorschlag, von daher sehe ich hier überhaupt gar keine Änderung zum Status quo. Also es geht hier im Endeffekt um ein Symbol, das vielleicht Teile der Bevölkerung beruhigt. Klar, als Bildungsministerin hat man nochmal eine andere Verantwortung. Man muss eben auch klare Signale setzen. Und für sowas ist es vielleicht wichtig, dass in die Kitas und zu den Eltern das klare Signal gesetzt wird, unter 13 bitte nicht. Und das setzt dann schon auch ein gesellschaftliches Signal. Aber was die Regeln angeht, gibt's die jetzt schon, ändert es gar nichts.
EU-weit soll es aber ja demnächst einen Wallet geben. Ich glaube, Eudi-Wallet ist der Name. Damit soll man dann das tatsächliche Alter besser kontrollieren können. Wäre das was, woran Sie glauben könnten, Erik Segiol, dass das dann tatsächlich verhindert, solche Altersbeschränkungen zu umgehen? Kann man ja.
Grundsätzlich könnte das sicherlich funktionieren. Man darf aber junge Menschen an der Stelle nicht unterschätzen. Ich glaube, wo ein Wille, da ein Weg. Und wenn man diese Autorisierung umgehen möchte, dann kann man das sicherlich. Ich bin jetzt technisch nicht ganz versiert, was den Bereich angeht. Aber nach dem, was ich momentan weiß, könnte man sowas ja theoretisch auch durch die Nutzung von einem VPN einfach ja umgehen, indem man quasi seinen Standort nach Südamerika legt. Und dann ist das ganze Problem wieder gegessen. Von daher ist natürlich die Frage, inwiefern das wieder realistisch umsetzbar ist. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns als BSK generell gegen so ein Verbot aussprechen. Es ist natürlich, wenn man das Ganze nur als Verbot macht, ohne am Ende tatsächlich genug Medienkompetenz hinterherzuschieben, ist das nichts anderes als eine Problemverlagerung um ein paar Jahre nach hinten. Und da hat am Ende des Tages auch niemand was gekonnt. Wenn ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen dürfte, was aus unserer Sicht auch ein Stück weit der Grund dafür ist, warum so viel Social Media konsumiert wird, ist, dass neben den ganzen Algorithmen sicherlich auch die Einsamkeit, die unter jungen Menschen herrscht. Ich hatte eben schon auf das Schulbarometer von Herrn Robert Bosch angespielt. Und genau das sehen wir dann nämlich auch, dass diese Einsamkeitszahlen extrem, extrem hoch sind. Und da könnte man zum Beispiel drüber nachdenken, Schule nicht nur als Lernort, sondern auch als Lebensort zu öffnen. Wir haben total viele Schulen, die machen um 15 Uhr, wenn der Unterricht vorbei ist, dann die Tore zu. Dabei hat gerade so ein Raum wie Schule, wo ja total viele Räumlichkeiten und Sporthallen etc. und auch Spielangebote bestehen, ein sehr großes Potenzial, auch zum Lebensort zu werden. Und wenn Menschen sich da wieder treffen, wenn wir da mehr Schülerinnen und Schüler haben, die zusammenkommen, dann könnte man vielleicht sogar auch diese Einsamkeit runterbekommen und damit hätte man einen weiteren Hebel, um eben diese Problematik anzugehen.
Ja, wir haben, glaube ich, alle zusammen festgestellt, Verbote alleine, die bringen es nicht. Wir brauchen auch Begegnungsorte. Caroline Bechmann vielleicht noch ganz kurz gefragt, mehr psychotherapeutische Angebote könnte man doch auch den Schulen als Fach anbieten, oder?
Also ich soweit ich weiß, gibt es schon, ich sag mal, in Richtung Psychologie ein paar Fächer. Was natürlich relevant wäre, wären bestimmte Skills und ja auch einfach Impulse fürs Leben, wie man mit Einsamkeit umgehen kann, wo man sich Unterstützung suchen kann, wie man mit Konflikten umgehen kann, Kommunikationsmöglichkeiten. Ich finde da den systemischen Blick ganz wertvoll, wertschätzender auch aufs Miteinander zu schauen, auf zwischenmenschliche Beziehungen zu schauen. Ich glaube, da könnte Schule noch ein bisschen mehr mitgeben.
Ja, fragt sich, wie viel Zeit wir überhaupt noch haben, um uns besser als bisher gegen die Gefahren von Social Media zu wappnen. Die Technik jedenfalls, sie entwickelt sich rasant weiter. Mhm. Noch vor 3 Jahren war KI kaum noch ein Thema und nun lassen sich ganze Gastkommentare mühelos damit schreiben. Vom Umgang mit sozialen Medien. Welchen Schutz brauchen Kinder und Jugendliche? Das war heute unser Thema. Zuletzt gehört haben Sie Caroline Bechmann. Sie ist im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen aktiv. Erik Sigiol, er ist stellvertretender Generalsekretär bei der BundesschülerInnenkonferenz. Und Nina Kolleck, Bildungsforscherin an der Universität Potsdam. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Antje Allroggen. Danke Ihnen allen fürs gemeinsame Diskutieren und fürs Zuhören.